Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Utz Dräger.
No. Schön, dass ihr dabei seid. Wie oft habt ihr den Satz gehört? Boah, mir ist es gerade alles zu viel. Oder ich bin im Dauerstress. Vielleicht kamen diese Aussagen ja auch von euch selbst. Wenn es dann darum geht, mal besser auf sich zu achten, weniger zu machen bei der Arbeit, in Ausbildung oder der Uni, dann finden wir oft Argumente, warum es ja leider gerade nicht möglich ist und bleiben in diesem stressigen Hamsterrad. So eine Auszeit muss man sich ja auch erstmal gönnen können. Bei uns geht's heute um den Punkt, an dem wir eine Auszeit brauchen und sie auch nehmen. Und wir fragen uns, wie organisieren wir die und nutzen die so, dass wir am Ende richtig was davon haben. Über all das sprechen wir mit dem Arbeitsforscher und New Work Berater Hans Rusinek. Und der hat uns auch erzählt, wann wir im Alltag merken, dass wir wahrscheinlich reif sind für so eine Auszeit.
Man steht an der Kasse, man kriegt eine E-Mail, irgendwas, man ist direkt provoziert dadurch. Das ist ein Zeichen, dass man zu viel auf der Platte hat. Wenn das der Fall ist, dann würde ich auf jeden Fall aufpassen.
Von Hans Rusinek später mehr. Adela, die kennt das Gefühl, so die Reißleine ziehen zu müssen. Warum eine Auszeit keine Schwäche ist, sondern manchmal der einzige Weg, das kann uns Adela jetzt erzählen. Hey, schön, dass du Zeit hast.
Hey, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ich weiß ja schon von dir, du hast eine Ausbildung als operationstechnische Assistenz gemacht. Hattest du schon in der Zeit der Ausbildung irgendwie das Gefühl, das könnte jetzt vielleicht auch ein bisschen in die falsche Richtung gehen hier?
Absolut. Also ich muss sagen, ich war schon vorbereitet darauf. Die Realität war dann doch noch ein bisschen härter, als was ich erwartet hatte ursprünglich. Mir war klar, dass das ein Job ist, der aktuell nicht mehr so 40 Jahre im Durchschnitt erarbeitet werden kann. Und mir war auf jeden Fall früher oder später klar, dass ich eine Pause brauchen werde, spätestens nach der Ausbildung.
Vielleicht kannst du allen, die da keine Erfahrung drin haben, das mal kurz so skizzieren. Wie ist es nach der Ausbildung weitergegangen, dass du sagst, das hält man nicht ewig durch? Wie kann man sich deinen Arbeitsalltag da vorstellen?
Ich bin ans Uniklinikum gegangen in Köln und habe dort angefangen, als OTA zu arbeiten. Und für mich war dann auf jeden Fall klar, als ich Universitätsmedizin erarbeitet habe und meine Kollegen kennengelernt habe, das ist das, was ich machen möchte. Aber gleichzeitig war mir auch durch den Extremstress, den man tagtäglich ausgesetzt ist, auf jeden Fall klar, dass mir keine andere Wahl bleibt, als irgendwann mal die Reißleine zu ziehen.
Mhm. Du hast die Arbeit mit den Patientinnen sehr gemocht, aber trotzdem ging es dir nicht gut. Warum war das so?
Für mich persönlich ist es erstmal die unterschiedlichen Machtverhältnisse. Das hat die Krisen sehr, sehr verstärkt. Dadurch, dass man impliziert bekommt über die gesamte Ausbildung hinweg, dass man für die Ärzte arbeitet. Es ist einfach so ein sehr ungleichmäßiges Machtverhältnis, dass Ärzte grundsätzlich davon ausgehen, dass wir ihre Angestellten sind, dass wir deren persönliche Assistenz sind. Und so nimmt das auch oft die Gesellschaft wahr. Die Gesellschaft geht davon aus, ach, du bist ja nur eine Pflegekraft. Aber das hat ultimativ dazu geführt, dass für mich einfach der Druck und der Stress dann noch dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, okay, ich kann das einfach nicht. Also ich sehe sowohl die Reinigungskraft als auch den Chefarzt als einen Menschen an, den ich respektieren möchte, den ich respektieren werde, unabhängig von seinem Bildungsgrad. Ich sehe Menschen, bevor ich Berufe sehe oder Prestige oder Anerkennung. Ich sehe immer erst Respekt, bevor ich irgendwas anderes sehe. Und mir hat das einfach persönlich sehr gefehlt.
Woran hast du bei dir ganz persönlich gemerkt, das geht dir irgendwie an die Substanz? Und gab es vielleicht auch so einen Punkt, wo du merktest, okay, jetzt, ich brauche definitiv eine Auszeit?
Ich habe mich erniedrigt gefühlt. Ich habe mich oft nicht respektiert gefühlt. Mir wurde das Gefühl vermittelt, ich muss mir menschlichen Respekt, den man jedem Menschen entgegenbringen sollte, verdienen. Ich hatte das Gefühl, ich muss mir verdienen, nicht wie Dreck behandelt zu werden, aber ich bin ja auch eigentlich die Zukunft. Das heißt, meine Berufsgruppe, wir sollen ja zukünftig Menschen helfen. Und mir wurde immer vermittelt, du bist nichts wert. Und egal, wie sehr du dich halt gegen diese Ungerechtigkeiten wehren möchtest, das fruchtet nicht. Und das war für mich ein sehr, sehr ernüchterndes Gefühl.
Und wann hast du beschlossen, eine Auszeit ist etwas, was dir helfen kann? Und warum?
Tatsächlich habe ich, als ich dann meinen letzten Einsatz in Ingolstadt verbracht habe, habe ich tatsächlich festgestellt, ich werde es nicht schaffen, mit dem ganzen Herzen, das ich habe und mit all meiner Freundlichkeit und mit all meinem Respekt jeden anderen Menschen gegenüber, werde ich dieses System nicht ändern können. Und als ich das realisiert habe, habe ich gedacht, wenn ich jetzt keine Pause mehr nehme, dann werde ich diesem Beruf vollends den Rücken kehren. Ich werde diesen Beruf nie wieder ausüben. Mhm. Und das wollte ich nicht. Ich wusste, dass ich das für meine Patienten mache und für die zukünftigen Pflegekräfte. Ich glaube wirklich an diesen Beruf. Und bevor das passieren konnte, habe ich gedacht, okay, jetzt ist es an der Zeit, 2 Monate Auszeit zu nehmen.
Okay, 2 Monate raus. Und wie ging es dir dann während der Auszeit?
Ich habe gedacht, ich habe das Paradies betreten. So hat sich das für mich angefühlt. Ich habe das erste Mal wieder 8 Stunden geschlafen. Ich habe Sport gemacht. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe endlich wieder einen Bezug zu meinem eigenen Körper. Ich esse wieder. Ich sehe meine Familie wieder. Ich habe soziale Kontakte. Ich bin nicht mehr isoliert. Ich bin nicht mehr unfassbar traurig. Jeder Tag war von vielen Tränen geprägt, von viel Kummer, von viel Unverständnis, warum es so viele Menschen in diesem Beruf gibt, die sich von diesem Beruf brechen lassen, würde ich schon fast behaupten, dass man andere Menschen so behandelt, wie man vermutlich selber einst behandelt wurde. Ja, das war für mich, als ich dann endlich ausgestiegen bin, das Gefühl von Freiheit. Ich konnte endlich wieder aufatmen, als würde sich meine Lunge mit Sauerstoff füllen. So hat sich das angefühlt.
Das ist ja allerfeinste Werbung für so einen Ausstieg auf Zeit. Die Frage ja. ist jetzt natürlich, war das einfach, das zu tun? Ich meine, allein finanziell ist es ja schon auch eine Herausforderung. War das vom Job her irgendwie easy zu organisieren? War da Verständnis auf der anderen Seite?
Tatsächlich konnte ich mit meinem Arbeitgeber mich einvernehmlich darauf einigen, dass das die beste Alternative jetzt für mich ist. Ich habe auch gesagt, dass ich mir danach einen neuen Arbeitgeber suchen möchte. Das war einvernehmlich. Allerdings war es für mich sehr, sehr hart. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich so viele Rücklagen hatte, dass ich behaupten könnte, ich würde 2 Monate einfach so leben können von Luft und Liebe. Allerdings wusste ich auch, dass ich bereit war, all das hinzunehmen, um das Gefühl zu haben, dass ich immer noch am Leben bin. Man fühlt sich ein bisschen, als wäre man innerlich einfach taub. Man hat kein Gefühl mehr, als würde man keine Berührung mehr spüren. Man stumpft ab. Und das wollte ich einfach vermeiden. Und ich war es bereit, meine Ersparnisse dafür aufzubrauchen, nur um mir diese Auszeit zu nehmen. Und wenn ich es nochmal tun könnte, würde ich es genau so wieder tun.
Du hast gesagt, was du alles schon dir Gutes getan hast in dieser Zeit. Eigentlich viele Sachen, die man so erwartet, die das Leben eh mit sich bringt, was Sport angeht zum Beispiel oder vielleicht Kontakt zu Freunden. Also hast du einfach auch vorher ein sehr, sehr stressiges Leben gehabt. Wie hast du deine Auszeit noch gestaltet?
Tatsächlich habe ich mich sehr auf den Sport fokussiert, einfach um wieder einen gesunden Bezug zu meinem Körper zu haben, eine gesunde Ernährung einzuspielen. Ich predige meinen Patienten, dass eine gesunde Ernährung sehr wichtig ist. Ich sage ihnen, sie sollen nicht rauchen, sie sollen es mit dem Alkohol nicht übertreiben. Gleichzeitig war es auf meiner Seite so, dass ich nach Hause gekommen bin und mir eine Ofenpizza einfach reingeschoben habe, nur damit ich 8 Stunden Schlaf bekomme, weil das Risiko war zu hoch, zu kochen und dann weniger Schlaf zu kriegen. Es war einfach, die Diskrepanz war einfach riesig zwischen einem qualitativen Leben und einer professionellen Arbeit. Und ich kann nicht das predigen, was ich dann nicht selber durchführe. Ich bin gereist, ich bin in den Urlaub gefahren, war mit meiner Familie in unserer Heimat und habe einfach ein bisschen das Leben genossen und die Füße hochgelegt und das erste Mal wieder einen Bezug zu mir selber gefunden und daran auch tatsächlich Spaß gehabt.
Das klingt wirklich gut. Was hat diese Auszeit, würdest du sagen, einfach noch bei dir bewirkt? Hat sich dein Leben jetzt sehr verändert?
Absolut. Ich glaube tatsächlich, dass das mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Mein Vater hat mir oft gepredigt oder auch gesagt mit erhobenem Finger, mein Kind, Geld ist nicht alles auf dieser Welt. Und ich glaube, das habe ich in dieser Auszeit verstanden, dass egal wie viel ich arbeite, das bisschen mehr Geld, was man dann dabei rausbekommt, das ist es nicht wert, sich komplett zu isolieren, Freunde zu verlieren, Kontakte zu verlieren, seine Familie nicht wiederzusehen, keine qualitative Zeit mit dem Partner verbringen zu können. Das war für mich schon sehr, sehr augenöffnend, würde ich behaupten. Und dementsprechend habe ich dann auch angefangen, meine Arbeit zwar professionell durchzuführen, aber auch gleichzeitig aufzuhören, 120% zu geben. Es ist in Ordnung, manchmal 90-100% zu geben, aber auch nicht darüber hinaus seine Energieressourcen einfach aufzubrauchen und diese zu brechen für einen Arbeitgeber, der vermutlich dich in den nächsten 24 Stunden ersetzen könnte, wenn er wollte.
Sagt uns Adela, sie musste mal raus bei der Arbeit. 2 Monate sind es geworden, aber diese Auszeit scheint einiges bewegt zu haben. Danke dir vielmals, dass du so offen warst und ey, guten Weg dir.
Auf jeden Fall, danke euch.
Deutschlandfunk Nova.
Egal, ob ihr vom Schreibtisch in den Van hüpfen und durch Europa reisen wollt, für ein paar Wochen in eine Hütte im Wald zieht oder den überfordernden Arbeitsalltag gegen ein gutes Buch eintauscht, sich eine Auszeit zu nehmen, ist genauso wichtig wie der Job selbst, vor allem, wenn der Job einen mental an die Grenzen bringt. Aber wie schaffen wir das, ohne den Anschluss zu verlieren oder ohne das Gefühl zu haben, also irgendwie habe ich es nicht gebracht, ich habe vielleicht auch ein Stück weit versagt. Darüber rede ich jetzt mit dem New Work Berater und Arbeitsforscher Hans Rusinek. Hallo Hans.
Hallo Utz.
Was sind, würdest du sagen, die häufigsten Anzeichen dafür, dass man mal dringend über eine Auszeit nachdenken sollte?
Also ein schönes und deutliches Anzeichen ist, wenn man mit so einer Grundaggressivität auf seine Mitmenschen guckt. So, also ich kenne das auch selber, wer kennt das nicht? Man steht an der Kasse, man kriegt eine E-Mail, irgendwas und man ist direkt provoziert dadurch. Das ist ein Zeichen, dass man zu viel auf der Platte hat. Dass man sozusagen seiner Mitwelt nicht mehr mit einer gewissen Offenheit begegnen kann. Wenn das der Fall ist, dann würde ich auf jeden Fall aufpassen. Also wenn man zum Beispiel sehr militärisch mit seinen Mitmenschen umgeht, immer Befehle verteilt, ja. Wenn jede Störung etwas ist, wofür man keinen Raum mehr hat, ja, wenn man so auf Kante genäht ist, dass man sofort sozusagen am Limit ist, sofort auf 180 ist, das ist ein Kennzeichen für Erschöpfung. Jetzt gibt es da aber eine interessante Sache. Es ist eigentlich was Gutes, die Erschöpfung so deutlich zu spüren. Das ist erstmal gut, ne? Die Frage ist nur, was wir mit diesem Spüren machen. Meckern wir unsere Umwelt an? Oder ziehen wir daraus Konsequenzen, soweit das für uns möglich ist? Es gibt noch ein anderes Warnzeichen, das ist quasi, wenn du so lange in dieser Erschöpfung bist, dass du die selber nicht mehr spürst, wenn du dann richtig Richtung Burnout gehst, das ist dann was, wo du nicht mehr aggressiv bist, sondern einfach nur müde und wo du Langeweile nicht mehr aushalten kannst, wo du jede freie Sekunde oder Minute nutzen möchtest, um dann doch zu arbeiten. Also das ist sozusagen nochmal, wenn du Erschöpfung so lange verdrängt hast, ja, bis du in so einer Burnout-Spirale bist, dann spürst du die Erschöpfung gar nicht mehr. Dann ist eher das Problem, Freizeit und Nichtstun überhaupt zuzulassen. Okay. Also Erschöpfung spüren ist super. Nur wenn wir sie spüren, dann dürfen wir sie nicht verdrängen.
Okay, dann darauf reagieren, dann die Chancen wahrnehmen, die man dadurch hat, durch die Signale, die einem Körper und Geist schicken. Gibt es denn unterschiedliche Arten der Erschöpfung, auch mal vielleicht direkt abgeleitet von dem, was man so macht?
Ja, absolut. Also es gibt unterschiedliche Arten der Erschöpfung, genauso wie es auch unterschiedliche Arten der Entspannung gibt. Gerade in der Arbeitswelt gibt es in manchen Arbeitsbereichen eine sehr stark körperliche Erschöpfung. Also zum Beispiel, wenn man stark körperlich in der Produktion arbeitet, dann sind das körperliche Erschöpfungsformen. Aber auch wenn man die ganze Zeit auf den Bildschirm guckt und seinen Körper nicht bewegt, dann hat man eine Abstumpfung, eine körperliche Erschöpfung, die sehr deutlich ist. Es gibt aber auch sowas wie eine moralische Erschöpfung, wenn man die ganze Zeit Dinge macht, die man eigentlich nicht für richtig hält. Ja. Wenn man in der Pflege arbeitet und mit den Patienten auf eine Art und Weise umgeht, wie man das nie machen wollte, wofür man nie diesen Job gestartet hat, ja. Oder wenn man Managementberater ist und Unternehmen auf eine Art und Weise berät, wie man es selber nicht für richtig hält, ja. Auch das gibt es an allen Orten der Arbeitswelt, eine Art von, ja, moralischer Erschöpfung, die einen ganz schön in den Zynismus und auch in die Depression treiben kann.
Also gut, wir halten fest, wir sind erschöpft, wir nehmen das wahr und wir gehen in eine Auszeit. Und wie kann ich jetzt mit dem vielleicht doch auftretenden schlechten Gewissen umgehen, die vielleicht aufkommt, wenn man sich da entscheidet, ich nehme eine Pause. Das ist ja ein ganz schöner Schritt, da nimmt man sich ja ganz schön Raum für sich, was ja eigentlich gut ist. Aber wie gehe ich mit dem Gefühl dann um?
Ja, das ist so eine spannende Sache mit diesem schlechten Gewissen. Es gibt ein paar Gesellschaften auf der Welt, die deutsche gehört dazu, die japanische und die amerikanische, die einfach eine sehr ausgeprägte Arbeitskultur haben. Und dann fühlt man sich schlecht, wenn man nicht arbeitet. Und es ist eigentlich komisch, weil idealerweise regeneriert man sich ja auch, damit man wieder arbeiten kann. Also das ist vielleicht ein Weg, mit diesem Gewissen umzugehen. Eine gute Arbeitnehmerin, guter Arbeitnehmer weiß auch, wo seine Grenzen, wo ihre Grenzen liegen. So, also einmal das. Und das andere ist, woher kommt dieser Arbeitsfetisch und dieser Arbeitskult? Der kommt aus einer Zeit, wo wir noch tief religiös waren, wo wir geglaubt haben, dass wenn wir uns richtig abrackern, dass dann unser Lohn im Himmel auf uns wartet. In der Zeit, wo wir vielleicht nicht mehr so sehr an den Himmel glauben, sollten wir uns auch nicht so abrackern, sondern eher gucken, dass wir auch auf dieser Seite sozusagen in unserem irdischen Leben auch eine gute Zeit haben.
Hast du denn da gute Tipps, wie wir dieses ganze Denken an Arbeit vielleicht auch in der Auszeit dann vielleicht am besten loslassen können? Gerade wenn es jetzt emotional, mental, körperlich belastend für einen gewesen ist, dann ist es ja auch nicht so einfach, weil es klingt ja auch alles in einem nach.
Absolut, ja. Letztens war ich Juror in einem Essay-Wettbewerb zur Zukunft der Arbeit, wo viele junge Schülerinnen und Schüler Essays geschrieben haben. Und einer hat so klug gesagt, wir müssen eigentlich viel mehr über New Freizeit nachdenken als über New Work. Weil die Freizeit selbst, und da hatte sie einen richtig wichtigen Punkt, die wird auch immer mehr Arbeitslogiken unterworfen. Zum Beispiel, wir gehen in einen Fußballverein und dann denken wir manchmal, okay, wir machen das für unser Sozialkapital. Das ist Arbeit an unserem Network. Ja? Oder wir spielen ein Instrument und das ist dann Arbeit an unseren kreativen Fähigkeiten. Oder wir gehen in die Kneipe und das ist dann irgendwie Soft-Skills-Arbeit. Also wir neigen dazu, auch in der Freizeit immer mehr so Arbeitslogiken zu nutzen und das einer Arbeitslogik zu unterwerfen. Wir haben Fear of Missing Out, wir haben Freizeitstress. Das sind alles Dinge, die eigentlich mehr nach Arbeit klingen und schmecken, als das, was mit Freizeit zu tun hätte. Und wenn man eine Auszeit nimmt, dann würde ich echt versuchen, wirklich mich auch davon frei zu machen und einfach bewusst Zeit zu verschwenden, nicht zu versuchen, jetzt alles zu optimieren, die Freizeit zu optimieren, sondern einfach mich dabei zu beobachten, wer ich bin, wenn ich nichts tue, wenn ich nichts leiste, wenn ich nicht auf Anerkennung angewiesen bin. Das ist schmerzhaft. Ne? Das ist schmerzhaft, weil Arbeit und Hetzerei eine Verdrängungsfunktion hat. Also Stressthemen, Streitthemen, die kommen traditionellerweise eher im Urlaub auf. Ne? Deswegen kündigen Menschen auch eher den Job nach einem Urlaub als vor einem Urlaub. Weil wenn ich den Luxus habe, mich diesem Nichtstun hinzugeben, dann kommen Themen auf einmal an die Oberfläche. Deswegen streite ich mich mehr im Urlaub. Und durch diesen Schmerz auch durchzugehen, das auch zu verstehen, dass das auch was mit Heilung zu tun hat. Ne? Im Nichtstun auch Dinge zu hören, über Dinge nachzudenken, die einem vielleicht nicht so viel Spaß machen, das halte ich für sehr wichtig. Also sich nicht abzulenken mit Arbeit oder Social Media oder anderem Kram, das ist, glaube ich, ein guter Weg, um dann auch eine gute Erholung hinzubekommen.
Und nicht mit den Kollegen telefonieren oder mal in die Mails reinschauen, aber nur einmal kurz und dann ist man schon wieder drin.
genau das. Oder auch mit Leuten, die man dann im Privaten kennenlernt, dann die ganze Zeit über die Arbeit zu reden und auf einer Party zu sein und die Leute zu fragen, was machst du eigentlich? Und damit zu fragen, was machst du eigentlich beruflich? Also dieses Thema ist so allumfassend und es ist gut, dass ein bisschen Arbeit nicht zur letzten Religion zu machen, sondern die Sache ein bisschen an den Rand zu drängen.
Wie lange sollte denn so eine Auszeit sein, damit ich wirklich eine Erholung habe, aber gleichzeitig auch nicht in ein Loch falle?
Dafür habe ich keine Formel und ich glaube, das hängt sehr von den Situationen ab, von der Erschöpfung, die ich spüre, von dem sozialen Netzwerk, was ich habe, was mich dann hält in so einer Auszeit oder was mich auch inspiriert. Ich würde grundsätzlich sagen, dass die Auszeit eigentlich nur der erste Schritt ist. Das Wichtige ist, dass wir in unseren Alltag Erholungspraktiken einbauen. Die können wir in einer Auszeit lernen. Ja, wir können lernen, zum Beispiel 10 Minuten nach dem Aufstehen zu meditieren oder ganz konzentriert uns einen Tee zu machen und den mit beiden Händen sozusagen in der Hand zu halten, die Tasse und ganz in aller Ruhe zu trinken. Das sind Sachen, die kann man in einer Auszeit lernen. Aber wenn wir die in der Auszeit lassen, dann wäre das schade. Also die Auszeit ist gut, wenn wir ein paar Souvenirs von dieser Auszeit zurückbringen. Eben Praktiken, Erholungspraktiken, die wir dann zurück in der Arbeitswelt auch wirklich nicht vergessen, sondern an denen wir uns festhalten können.
Mhm. So eine Auszeit, ob jetzt kurz oder lang, muss man sich aber auch leisten können. Ja. Gibt es da irgendwelche Mittel oder Wege oder muss ich mir zwangsweise dafür einen Puffer bereithalten? Der kann ja auch ganz schön viel Stress erzeugen.
Das stimmt. Und da gibt es wirklich spannende Forschung zu. Also ob das Menschen sind mit Kindern, ne? Also so Dual-Career-Couples, also Menschen, wo beide arbeiten und Kinder haben oder andere Lebenssituationen. Wir nehmen diese ökonomische Frage fast schon als einen Vorwand, um dann eben nicht an uns zu denken. Also es ist natürlich so, dass viele Menschen sich eine Auszeit nicht leisten können. Aber es gibt noch viel, viel mehr Menschen, die sagen, dass sie sich eine Auszeit nicht leisten können. Und sie sich eigentlich doch leisten könnten. Ne? Ich habe mit Leuten in meiner Forschung gesprochen, die sagen, ja, das würde meiner Karriere wahnsinnig schaden, wenn ich jetzt 2 Monate eine Auszeit machen würde. Würde es das? Meistens doch nicht. Ne? Also ich glaube, wir müssen einmal darüber springen, über diese Tatsache, dass eine Auszeit auch was kostet. Und dass viele, nicht alle natürlich, aber sehr viele sich das auch leisten können und leisten sollten. Ne? Wenn wir aber in einer Situation sind, wo wir das nicht tun, weil wir sehr prekär arbeiten und die gibt es natürlich auch zuhauf in Deutschland, dann müssen wir gucken, dass wir mit unserem Arbeitgeber darüber sprechen, dass wir da Dinge heraushandeln. Der Personalmangel ist groß genug. Ich finde, wir sollten uns in allen Arbeitsbereichen durchaus bewusst machen, was wir als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für eine Macht haben. Mhm. Oder dann sollten wir uns auch sowas wie Bildungsurlaub anschauen und solche Sachen, die der Gesetzgeber ermöglicht, um eine Auszeit zu nehmen oder zumindest um Abstand zu gewinnen.
Und jetzt sagen wir mal, habe ich das alles geschafft? Ich bin in dieser Auszeit und weiß aber, natürlich ist die endlich. Kann man jetzt nicht auf ewig nehmen. Wie kann ich da wieder gut zurückkommen in die Realität des Arbeitsalltages, ohne in alte Stressmuster direkt wieder zu verfallen? Sollte ich das zum Beispiel auch recht früh schon während der Auszeit bedenken und das irgendwie sozusagen langsam steigernd dann wieder ankommen?
Oh je, ja, das ist eine gute Frage. Das klingt auch auf jeden Fall furchtbar, das dann so in der Auszeit zu machen, wie du das vorschlägst.
Je nach Länge wahrscheinlich, ne? Aber
je nach Länge. Ich denke, wenn man in einer, sag ich mal, recht privilegierten Arbeitssituation ist, in der man es sich erlauben kann, zu sagen, du, ich bin jetzt zurück aus meiner Auszeit gekommen und ich möchte die ersten 24 Stunden vielleicht hier erstmal reinkommen und bitte respektiere das, dass ich erstmal E-Mails abarbeite, ja, oder dass ich das hier schrittweise mache, dann wäre das ein guter Weg. Also wenn man sozusagen diesen langsamen Anstieg vielleicht sogar nach der Auszeit machen kann, ein Stück weit, das wäre gut. Es wäre auch schön, wenn man so privilegiert ist. Und ich würde schon sagen, dass es schon eine Menge Jobs gibt, wo das so ist. Sicher nicht alle, aber mehr als wir glauben vielleicht. Wo man seinem Arbeitgeber auch sagen kann, ich habe jetzt diese Auszeit gemacht. Ich habe festgestellt, dass ich sehr erschöpft war. Ich möchte bei euch bleiben. Ich möchte in diesem Beruf bleiben. Aber dafür müssen wir jetzt uns auf ein paar Sachen einigen. Ja, zum Beispiel, dass ich ein Recht auf Unerreichbarkeit habe in meiner Freizeit. So, also, dass ich aus der Auszeit auch Forderungen zurückbringe. Ich bin mir dessen bewusst, dass das nicht in jedem Job der Fall ist. Aber in vielen Jobs wird das der Fall sein. Und das kann uns dann auch helfen, diesen schwierigen Übergang von der Auszeit in die Arbeitszeit wieder neu zu gestalten. Und in der Auszeit, ja, da kann man sich eben dann Gedanken machen über solche Souvenirs, über solche Forderungen. Das wäre, glaube ich, ganz gut.
Also, Selbstbewusstsein, Dinge ansprechen, Dinge in die Hand nehmen, sowohl beim Rausgehen in diese Auszeit als auch beim Wiederreinkommen.
Absolut. Die Geschichte der Arbeitswelt, die wird jetzt gerade neu geschrieben und wir Arbeitnehmerinnen, wir haben den Stift in der Hand. Ja? Ob das Jobs sind, die umkämpft sind als LKW-Fahrer, hart umkämpfter Job, ja, oder als IT-Fachkraft. Es gibt überall sehr stark umkämpfte Jobs. Das liegt an der Demografie und an restriktiver Migrationspolitik, muss man an der Stelle auch sagen. Und diese Enge auf dem Arbeitsmarkt, die kann uns Arbeitenden durchaus dabei helfen, mit Forderungen selbstbewusst aufzutreten.
Sagt der New Work Berater und Arbeitsforscher Hans Rusinek. Hans, war mir eine große Freude. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Utz.
Wie ist das bei euch? Habt ihr Erfahrungen mit Auszeiten gemacht? Und wenn ja, wie war das? War das so wichtig und am Ende auch bereichernd wie bei Adela? Schreibt uns gerne. Unseren WhatsApp-Kontakt findet ihr in den Shownotes. Mein Name ist Utz Dräger. Ich wünsche euch möglichst stressarme Zeiten. Bis ganz bald.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.